Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Eine weitere Woche ist vergangen und damit auch Zeit für eine neue Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Auch wenn es diesmal mal eine vergleichsweise ruhigere Woche war, da bietet sich dann doch so eine Kompaktfolge wunderbar an. Und die gibt es heute zusammen mit Kevin Barth und Marvin Farnbaum. Grüß dich, Kevin.
Hallo Marvin, wir sprechen jetzt aber nicht über die Influencer-WM, oder?
Habe ich zumindest nicht verfolgen können. Ich weiß nicht, ob du da reingeschaut hast. Nee,
ich hab das nur mitbekommen. Also, dass es überhaupt stattgefunden hat. Das ist Wahnsinn, was es alles gibt. Und seit gestern ja auch ein neues Unterhaltungsformat auf Sport 1. Die Darts Party kam ich auch noch nicht dazu. Ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Zeit, um auch solche Dinge in mein Leben einbetten zu können.
Ja, es tut sich viel. Bei der Darts-Party habe ich gestern reingeschaut. Ich habe im Forum auch so ein bisschen gelesen. Ich glaube, da gab es eher viel Kritik. Die Quoten waren aber ganz gut. Ich fand es jetzt auch, man muss da gucken, wie man da rangeht. Also da wird jetzt ja nicht der neue deutsche Tuckertroller gesucht, sondern es ist halt mehr Unterhaltungssendung mit relativ viel Dart dabei im Endeffekt. Also es war dann doch mehr Dart, als ich sogar gedacht habe. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz okay und unterhaltsam. Und ja, wenn das Aufmerksamkeit generiert für den Sport, finde ich das gar nicht verkehrt. Und ich glaube, da kann man sicher die einzelnen Sachen verbessern, aber es war auch die erste Folge und ja, mal gucken, das geht ja jeden Tag weiter. Also das
da kann ja, man viel jeden viel Tag.
Ja. Wir wollen uns aber auf die Sachen konzentrieren, die ja, sportlichen auch Aspekten der letzten Woche. Wir müssen noch nachliefern, die letzten beiden Tuckertroller-Qualifier für Rosmarin und Leverkusen, die hatten wir in der letzten Folge nicht mit drin. Wir hatten am Wochenende Host Nation Qualifier in Hildesheim. Bei der Premier League sind wir jetzt wirklich bei der absoluten Zielgerade angekommen. Und dann haben wir natürlich auch noch Darts aus aller Welt und die Vorschau auf die nächsten Tage auch mit dabei. Ja, Rückblick auf die letzte Woche nochmal. Fast eine Woche her, Tuckertroller-Qualifier ET 7 und 8. Das sind Rosmarin und Leverkusen, und da können wir diesmal wirklich von sehr positiven deutschen Ergebnissen berichten. Wir beginnen mit Tuckertroller Nummer 7 und da gehen immerhin 3 von 10 Plätze an deutsche Spieler. Und zudem muss man sagen, Ricardo Petechko, hatten wir in der Folge noch gesagt, wäre wichtig die Quali, wenn er die schafft. Und die positive Nachricht gab es schon vorher, denn er musste kurzfristig gar nicht spielen. Denn es ist wohl so, dass Rob Cross derjenige ist, der noch abgesagt hat vor dem Qualifier. Das heißt, Ricardo wird da als Protoplayer, wie auch schon so oft bisher, an den Start gehen. Musste nicht in den Qualifier, Kevin. Aber dennoch haben es 3 weitere Deutsche den Sprung nach Rosmarin geschafft.
Ja, die Rede ist von Lukas Wenig, Nico Springer und Max Hopp. Also das sind schon tolle Tendenzen, die wir da haben bei den Qualifiern. Ich meine, Nico Springer sowieso gut unterwegs bei diesen Qualifikationsturnieren, vielleicht sogar ein bisschen besser als manchmal auf der Tour. Und ja, er gewinnt hier seine ersten beiden Spiele eher mit dem B-Game, habe ich mir aufgeschrieben, packt dann aber gegen Martin Lukman 104,86 aus, spielt 4x15 Darts, einmal 10 Darts und ich glaube einmal 16 Darts. Whitewash hat er eben da verpasst, also das ist schon stark, wie er da immer wieder durch diese Qualis durchgeht. Lukas Wenig, da waren es vielleicht die Finishes, das Timing im ersten Spiel 120 gecheckt für einen 12-Darter, im zweiten unter Druck 70 und 110 und gegen Richard Feenstra, ja, da geht dann der Schnitt runter auf 80 und er hat dann auch ein bisschen Glück, dass der Gegner relativ wenig anbietet in diesem Moment, aber war wichtig für Lukas Wenig, wichtiges Preisgeld. Und dann noch zu Max Hopp, ist ja auch nicht das erste Mal, dass der sich jetzt qualifiziert hat. Dem hilft im ersten Spiel ein frühes Break, wo er 121 zumacht gegen Brandon Dolan. Ja, da hat er Matchstarts überstanden, 4 Stück, dreht da einen 3-5 Rückstand. Ja, und spielt 2x über 90 und 1x 87. Das ist ordentlich, das ist in Ordnung. Und in dem Fall reicht es für ein Ticket für die große Bühne.
Ja, zudem weiter qualifiziert Wesley Plaisir auch für das Heimspiel, dann Mario van den Bruchhade, Kara Sedlacek, Mike Kaifenhoven, also zwei weitere Niederländer dazugekommen, Mickey Menzel, Tim Heibrechts und Ryan Meikle. Der Host Nation Qualifier wird dafür jetzt dann in dieser Woche am Donnerstag dann noch ausgetragen. Und ich glaube, ich habe mir jetzt nicht notiert, wer es war, aber ein, zwei Spieler. Ich glaube, Barry van Peer war sowieso verletzt oder hatte dann in der Pro Tour ja auch schon nicht mehr am zweiten Tag gespielt. Der könnte jetzt theoretisch auch den Host Nation Qualifier spielen. Bin gespannt, ob er es macht. Und ein weiterer Name war es noch. Ich komme aber gerade ehrlich gesagt nicht drauf. Der könnte das auch tun. Der hat nicht gespielt.
Ich habe es in der Vorbereitung gelesen, ja, aber
Vielleicht fällt er
vielleicht
dir noch
schreibt gleich
ein.
nochmal einer von uns laut, wenn wir schon wieder bei was ganz anderem sind, aber es
Ja.
gab zwei, da hast du recht, ja.
Ja, die anderen Deutschen relativ früh dann ausgeschieden. Leon Weber gewinnt erst gegen Nick Kenny, verliert dann gegen Mario van den Bochade. Gabriel Clemens konnte den Schwung jetzt von seinem Halbfinale auf der Pro Tour am Tag zuvor nicht nutzen. Gewinnt erst gegen Jim Long, dann 5 zu 6 gegen Kara Sedlacek. Maximilian Cervinski geht raus gegen Ryan Meikle. Drew Hempel gegen Daryl Pilgrim und Kai Gotthardt gegen George Killington. Und Dominik Kulig war eben das erste Opfer von Nico Springer und die beiden Österreicher. Wenn der Solovic und Rossi J. Rodriguez auch direkt raus gegen Pilgrim und gegen Brad Claydon. Dann der Tocatola Qualifier für Leverkusen am späteren Tag, also später nach direkt im Anschluss nach Tocatola Nummer 7. Nico Springer, Lukas Wenig kommen da aber auch durch, machen die Doppelquali perfekt, Kevin. Und ja, das ist natürlich dann schon auch ein Fund, was WM-Quali angeht. Und bei Nico geht es natürlich dann bei so vielen Qualis irgendwann vielleicht dann doch noch auch um die Quali für Dortmund.
Ja, ich glaube, da bräuchte es dann doch nochmal den einen oder anderen tieferen Run, aber er hat jetzt alle Grundsteine dafür gelegt, das dann entsprechend auch schaffen zu können. Und bei Lukas Wenig, da geht es ja um alles. Da geht es um die WM, da geht es irgendwie noch drum, um auf den Tourcard-Zug doch nochmal aufzuspringen. Und so eine Doppelquali, das sind 2500 Pfund, die man erstmal hat und die einem dann auch für die Ranglisten keiner mehr nehmen kann. Und ich denke, das kann auch Selbstvertrauen geben. Es war bei Lou letztlich so, dass er bei seinen ersten beiden Siegen von einem frühen Break profitiert hat. Einmal 146 zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt gecheckt und spielt in allen Partien, wie Nico auch, immer über 90. Also wirklich gutes Grundniveau, das beide an den Tag gelegt haben. Nico mit zwei souveränen Siegen hat dann ein schwierigeres Spiel gegen George Killington, wo er dann aber halt auch im entscheidenden Moment 110 checkt und einen Elfdarter spielt. Und im finalen Spiel checkt er jedes zweistellige Finish, das er sich stellt. Das ist auch ein Statement, darunter halt auch 93 für einen Zwölfdarter. Also ja, es ist ein langer Tag bei zwei Qualifiern, die du dann spielst. Und das passiert schon auch öfter, dass jemand dann den ersten spielt und im zweiten vielleicht auch früh rausgeht, weil es schwierig ist, umzuschalten. Aber beide haben das stark hinbekommen und es gibt nicht viele, die das an dem Tag, glaube ich, geschafft haben. Ich weiß gar nicht, war Kim Halbrechts einer davon?
Genau, und Micky Menzel. Die haben beide die
Ja.
doppelte Quali geschafft. Eine tolle Überleitung für die weiteren Qualifier. Brendan Dolan hat es auch noch geschafft. Veenstra, Bradley Brooks, Daryl Pilgrim, Menzel habe ich genannt, Ricky Evans, Alan Suter und eben Kim Heibrechts. Also der hat es Ewigkeiten auch keine Quali geschafft. Und jetzt dann direkt
Ja.
eine doppelte Quali. Und nachgereicht noch, wie Kevin gerade vermutet hat, Marvin van Velzen ist derjenige, der auch noch den Host Nation Qualifier für Rosmalen spielen könnte. Denn der hat nicht den Tocatola Qualifier gespielt. Das werden wir dann am Donnerstag sehen. Kommen wir noch zu den anderen Deutschen. Gabriel Clemens gewinnt erst gegen José de Sousa, geht dann gegen Matt Campbell raus. Max Cervinski gewinnt erst gegen Connor Scott, verliert dann 5 zu 6 gegen Mensur Sulovic. War aber ein richtig tolles Game. Also vor allem am Anfang sehr, sehr stark von der Gurke. Mensur dann aber den Decider gewonnen, konnte sich dann aber auch nicht qualifizieren, weil er das entscheidende Spiel gegen Micky Menzel mit 1 zu 6 verliert. Wir haben Florian Hempel direkt raus, 2 zu 6 gegen Jeffrey de Graaf. Dominik Krulich auch, Kara Sedlacek direkt raus. Max Hopp verliert gegen Kevin Dutz, Kai Gotthardt gegen Mario van den Bochade und Leon Weber gegen Kim Heibrechts. Ja, die dann alle relativ früh ausgeschieden sind. Und dann haben wir am Ende eben die doppelten Qualis für Nico Springer, Lukas Wenig, Micky Menzel und Kim Heibrechts. Und Nico Springer ist eben nach 8 Tocatola Qualifiern bisher der Einzige, dem es gelungen ist, 5 Qualis zu schaffen. Das ist sehr, sehr stark. Mickey Menzel hat 4 und aus deutscher Sicht sind es Max Hopp und Lukas Wenig mit deren 2 Qualis. Lukas Wenig ist aber auch schon einmal nochmal nachgerückt. Und wir reden jetzt wirklich nur von den erstmal rein sportlich erspielten Qualis, aber Lou, wenn er jetzt dann auch zweimal teilnimmt, dann auch schon bei 3 Qualis, ist natürlich dann trotzdem auch eine gute Sache. Qualis ist ein gutes Stichwort, machen wir direkt weiter mit den Host Nation Qualifiern, denn die letzten 3 deutschen Host Nation Qualifier wurden wie immer im Block gespielt an dem vergangenen Wochenende, wie immer in der Halle 39 von Hildesheim. Es ging also um die European Tour Events in Leverkusen, in Kiel und zum Abschluss dann im Oktober in Hildesheim, die German Darts Championship. Und auch hier wollen wir das chronologisch mal aufarbeiten. Beginnen wir mit Host Nation Qualifier 8, also den für die Ostermann Arena in Leverkusen. Kevin, auch hier haben wir wieder dann ein tolles Potpourri an Spielern. Wir haben 2 European Tour Debüts, aber auch eben erfahrene Spieler, beziehungsweise Spieler, die es auch dieses Jahr schon mal geschafft haben.
Ja, Moritz Bormann, ein Debütant, mehrere starke Spiele dabei, spielt unter anderem 90 im Finale. Joshua Herrmann auch zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne. Einmal 90er Average dabei in seinem Finalspiel, beendet er mit einem schönen 12-Darter. Und dann Kevin Knopf ist dabei, weiß aber wahrscheinlich. Also ist das zweite Mal in diesem Jahr, weiß aber wahrscheinlich selber nicht so richtig, wie er das geschafft hat, ehrlich gesagt. Mehrfach bei 70 oder auch darunter im Average gelandet. 3 seiner 4 Spiele, da gab es insgesamt eine zweistellige Zahl von Matchstarts, die er überstanden hat. Also man müsste eigentlich Kirk Shepard-Vergleiche ziehen, aber ich glaube, der hat sogar weniger überstanden damals, 13 Stück 2008 als Kevin Knopf. Und ja, dann hat er dieses Finalspiel gegen Daniel Klose, wo er dann halt auch das Glück hat, dass der alles andere als gut unterwegs ist. Dann steht es 5-5, Klose wirft den Decider an und schafft es mit 24 Darts im eigenen Leg nur auf 82 Rest. Und das Geschenk nimmt Kevin Knopf an, qualifiziert sich. Ich denke halt, mit so einer Leistung wird es halt sehr, sehr schwer, auf der European Tour mehr als nur diese Quali zu holen. Aber ne, er hat es geschafft. Das muss man anerkennen. Souverän qualifiziert hat sich. Das ist die aus deutscher Sicht, die nicht Legende, aber der alte Hase, auch für die European Tour, Dragutin Horvat. Im Finale gegen René Adams reicht ein 83er Average, aber ist da prinzipiell vernünftig durchgegangen.
Genau, Kevin Knopf war ein Riese dieses Jahr schon mit dabei. Dann insgesamt ist, glaube ich, dann seine dritte Teilnahme für den Mann aus Berlin. Bratzo, tatsächlich ist das seine einzige Quali in diesem Jahr. Also hätte man vielleicht auch öfter erwartet. Ich weiß aber noch, der erste Block, da war ja gerade aus der Verletzung zurück. Da lief es dann auch noch nicht ganz so gut nach einer etwas längeren Turnier- und auch Trainingspause. Deswegen, ja, vielleicht dieses Jahr mal etwas weniger Bratzo auf der European Tour. Moritz Baumann letztes Jahr immerhin auch einmal Sieger auf der Next Gen und auch Super League-Teilnehmer. Jetzt am ersten Mal vor TV-Kameras und ja, Joshua Herrmann ist ja eigentlich auch ein PDC-Urgestein, muss man sagen. Der versucht es seit sehr, sehr vielen Jahren, hat er auch jetzt auch gepostet. Seit 6 Jahren wartet er auf diesen Moment und wird dann auch die Bühne in der Ostermann Arena dann betreten dürfen. Ebenfalls am Samstag dann ausgespielt der Host Nation Qualifier für Kiel für die Baltic Sea Darts Open. Auch hier haben wir wieder 2 Debütanten. Aber auch wieder, ja, ganz unterschiedliche Geschichten, denn die von Martin Kramer und Jorik Hofgens könnten eigentlich fast nicht unterschiedlicher sein, Kevin.
Ja, Jorik Hofgens, ein junger, aufstrebender Spieler, den Europe Cup Youth 2023 in Wien für sich entscheiden können. In der Next Gen hat das versucht, schon auf der Development Tour auch bei der Q-School, boah, glaube ich auch. Und jetzt hat das auf die European Tour Bühne geschafft. Viele klare Siege eingefahren. Im Finale reicht ein 77er Average. Und Kramer, 56 Jahre alt, also 2 Generationen mindestens. Viele klare Siege auch von ihm. Und im Endspiel, oder nee, nicht im Endspiel, aber er bezwingt unter anderem Paul Krone, soweit ich mir das
Korrekt.
aufgeschrieben hatte. Und ja, interessante Story, definitiv. War ja dann auch der Spieler, der mal in einem Decider 8 perfekte Darts hatte. bei
Ja,
einer
ich war dieses
European
Jahr, ja,
Tour
im ersten
Quali.
Block. Ja.
Ja, und dann den Matchstart und auch weitere nicht nutzt und dann tragischerweise noch verloren hat. Ja, und auf der anderen Seite Liam Mendel-Lawrence, den wir ja auch schon kennen von einigen European Tour-Teilnahmen. Es wurde zuletzt ruhiger um ihn, aber da hat man das Gefühl, dass er wieder besser in Form kommt, spielt unter anderem auch 88 im Schnitt im Finale. Und Kevin Troppmann, den haben wir ja letztes Jahr ein paar Mal auf der European Tour gesehen, unter anderem 167er Finish. Dadurch ist er, glaube ich, auch aufgefallen. Dominiert die meisten Spiele, ihm reicht eine 83 im Finale.
Ja, Lehman Lawrence im letzten Jahr gar keine Quali. Das ist schon echt vor 2 Jahren dann gewesen, die ganzen Auftritte, wo er dann auch wirklich ja auch sich gut präsentiert hat auf der European Tour Bühne. Kevin Troppmann, das war dann die erste Quali, es sollte nicht die letzte bleiben. Und ja, Jorik Hofkens bin ich sehr, sehr gespannt, freut mich drauf. Hat auch Matchstarts überstanden gegen Christian Helmecke in der drittletzten Runde dann. Und ja, Martin Kramer, glaube ich, nach dem Drama im letzten Host Nation Qualifier Block kann man das Bonsai. Sein Spitzname natürlich, denke ich, auch einfach gönnen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der dann sein Debüt in Kiel dann geben wird. Und dann hatten wir noch am Sonntag den aus deutscher Sicht letzten Host Nation Qualifier in dieser Saison. Vielleicht machen wir da dann erstmal, wir hatten den Überblick, indem wir sagen, Kevin Troppmann und Martin Kramer haben es auch da wieder geschafft. Die beiden haben quasi die Doppelquali perfekt gemacht. Martin Kramer fliegt dann auch da gut den Horvath 6:1 in seinem letzten Spiel im Qualifier und Kevin Troppmann, ja, auch einen schwierigen Weg. Daniel Klose, René Adams, Christopher Tonas und Liam Mendel-Lawrence geschlagen. Also auch das war wirklich wahrlich kein einfaches Unterfangen. Und dann kommen wir auch zu einem weiteren Springer, Kevin. Das ist natürlich auch eine interessante Story nochmal hinten raus, denn theoretisch besteht die Möglichkeit, dass Nico Springer und sein jüngerer Bruder Felix beide dann bei der German Darts Championship mit dabei sind, denn Nico hat ja auch noch die Chance dann im Zuckertoler Qualifier. Und ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass zwei Brüder an einem und demselben European Tour Event teilgenommen haben. Da frage ich jetzt mal dich, war ganz spontan.
Tim und Ronny Heibrichs.
Oh, das ist gut, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Ja. Ich hätte jetzt nur an die Brown-Brüder gedacht und dachte mir, ach
Steve
ja,
und
die
Tony
Vater
West
Sohn.
wäre mir jetzt noch
Oh, auch
eingefallen.
gut. Und dann ja auch Vater und Sohn, das wäre ja auch Quatsch. Ja, sonst wahrscheinlich keiner. Ne? Aber bei
Ist
Heibrechts ist
jetzt
die
nicht so,
Wahrscheinlichkeit
als
hoch.
würde. Ja, genau. Also ich kann mich auch an mindestens ein Interview mit Ronny Heilbrechts erinnern. Ich glaube, in Mannheim habe ich das geführt, nachdem er irgendeinen größeren Namen geschlagen hat, was ja zu einer Zeit war, wo Kim regelmäßig noch gesetzt war auf der European Tour.
Ja,
Aber es
stimmt.
gibt nicht viele Brüderpaare, die gleichzeitig dann entsprechend im Teilnehmerfeld waren, auf jeden Fall. Und ja, hatte so ein paar glückliche Momente auch dabei gegen Marcel Hausotter, Matchstarts überstanden, 3:5 Rückstand aufgeholt und im Endspiel, ja, nervöse Partie gegen David Schlichting, wo beide wussten, was das für eine Möglichkeit ist. Da reicht dann eine 69 im Schnitt, um sich hier dann durchzusetzen. Da fragt hinterher natürlich keiner mehr danach. 19 Jahre, interessantes Talent, wo ich jetzt mal sehr gespannt bin, was wir auf der Bühne dann sehen.
Das definitiv. Und ja, die Story, die auch zu diesem Qualifier gehört, ist die, dass Max Hopp und Maximilian Zerwinski die beiden einzigen deutschen Tourcard-Holder gewesen sind, die von der neuen Regel in diesem Jahr Gebrauch gemacht haben, dass sie einen Host Nation Qualifier spielen dürfen, anstatt dem Tourcard-Holder Qualifier. Und bei einem der beiden ist es eben auch aufgegangen. Und die Rede ist davon, der Gurke von Max Zerwinski. Der wird sein European Tour Debüt dann spätestens in Hildesheim geben. Er hat natürlich noch die Chance, das bei anderen European Tour Events vorher über den Tourcard-Holder Qualifier auch zu tun. Aber bei ihm ist dieser Gamble eben aufgegangen. Er bezwingt 6:5 gegen Mark Burmeister, hatte auch einen Matchstart überstanden. Dann 6:4 gegen Francesco Marcone, ebenfalls 6:4 gegen Oliver Müller und dann ein 6:5 gegen Paul Krone, steckte 81 im Decider und im finalen Spiel dann Fabian Herz mit 6:2 bezwungen. Und ja, Max Hopp, bei dem hat es nicht gereicht, er schlägt Kimi Seemann und Franz Hoetsch, verliert dann aber nach großem Kampf hinten raus mit 5:6 gegen Matthias Ehlers. Und da ist jetzt die Frage, Kevin, Warum haben denn nur zwei der deutschen Tupperholder von dieser neuen Regel Gebrauch gemacht? Hätten es nicht andere auch tun sollen, tun können? Was spricht dafür, was spricht dagegen aus deiner Sicht?
Ja, also dafür spricht natürlich, dass das Niveau bei dem Host Nation Qualifier ein anderes ist. Also die Zahl der Spieler, die das Niveau spielen können, was du beim Tourcard-Holder Qualifier hast, die ist deutlich kleiner. Und wir haben jetzt ein paar Geschichten von diesem Wochenende gehört, wo ich gesagt habe, Spieler X hat eine 83 im Finale gereicht, Spieler Y eine 77, eine 69. Ja, Max Czerwinski musste kämpfen, aber ganz prinzipiell ist das eine Chance aus meiner Sicht, die einfach da ist für die Spieler und wo ich doch überrascht bin, dass sie wenige genutzt haben, was natürlich ein Faktor ist. Ich nenne es jetzt mal den Faktor Bequemlichkeit. Wenn man eh schon in England ist und dann eh an dem einen Tag einen Tourcard-Holder-Qualifier vielleicht schon für ein anderes Turnier noch spielt, dass man dann ja auch keinen Reisetag spart und so weiter. Aber gerade bei Spielern, bei denen es nicht gut läuft, also mir fallen da jetzt, außer Nico Springer, fällt mir kein Spieler ein, der sich das erlauben kann, aus meiner Sicht so eine Chance schleifen zu lassen. Aber klar, es ist dann eine Anreise, eine zusätzliche, die man machen muss nach Hildesheim. Und natürlich gibt es keine Garantie, dass man durchkommt. Aber aus meiner Sicht wäre es nicht zu viel verlangt gewesen und sportlich auch, wie gesagt, eine Chance, diese eine Möglichkeit, die man da hat, zu nutzen und einen Host Nation Qualifier mitzuspielen.
Ja, definitiv. Ich meine, der erste Block, da war es vielleicht, da war diese Regel noch relativ frisch. Der erste Block kam sehr schnell. Vielleicht war der eine oder andere mit der Planung da auch noch nicht so weit. Da sage ich noch, okay, sollte nächstes Jahr aber, finde ich, nicht mehr der Fall sein. Und auch die Absprache unter den deutschen Tourcard-Holdern könnte da natürlich dann auch besser sein. Ich meine, Leverkusen wurde jetzt ja auch schon gespielt, ne? Also das kann ich dann auch verstehen, dass man den dann vielleicht nicht mitnimmt, weil der jetzt ja schon am letzten Block dann auch in England, weil das war ja dann der Block in Rosmalen, dann ausgetragen worden ist, ne? Das ist dann für mich okay. Max Hopp finde ich schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich finde, das hätte gerne belohnt werden dürfen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass er das getan hat, muss ich auch mal ganz klar sagen. Und ja, für alle anderen muss ich sagen, Gabriel Clemens hatte bisher auch nur eine Quali, das ist so. Lukas Wenig hat zwei, okay. Aber Florian Hempel braucht gerade Preisgeld und Siege, vielleicht auch für Selbstvertrauen. Kai Gotthard braucht das, denke ich, auch. Leon Weber hat gezeigt, dass er da durchkommen kann. Hat auch ein super European Tour Debüt gegeben, aber auch hier mit seiner Qualität. Es ist schon noch ein Unterschied. Es waren gute, sehr, sehr gute Spiele dabei von einigen. Es waren echt gute Matches dabei. Ich erinnere mich direkt zu Beginn am Samstag, das war dann erste Runde Paul Kone gegen Marcel Althaus zum Beispiel. Ne? Also das,
ja, natürlich.
Es ist auch kein
ohne
Genie,
gegen Czerwinski war ja ein heftiges Spiel. Ne? Ja, absolut. Ja.
Also Garantie, dass man da durchkommt, hat keine der Tourcard-Holder, finde ich. Da kann jeder rausgehen, das ist klar. Aber wir haben auch oft besprochen, es werden 10 Plätze ausgespielt im Tourcard-Holder-Qualifier und der ist wirklich hart. Ja, ich hätte mir gewünscht und ich wünsche mir, wenn es diese Regel im nächsten Jahr noch gibt, dass das besser ausgenutzt wird. Aber klar, Anreise, du hast die ganzen Punkte genannt und man ist eh schon vor Ort für die anderen Qualifier. Ja, das ist ein Argument, aber ich finde, wenn es wirklich dann die Profis sind, dann hätte ich das, glaube ich, an deren Stelle mitgenommen. Ja,
so würde ich das auch sehen. Ich meine, Max Hopp hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil er vorher auch in Berlin bei dieser Influencer-Veranstaltung, glaube ich, war. Das heißt, auf der Rückreise ist er quasi an Hildesheim vorbeigekommen. Aber
ja, ich kenne jetzt den Terminkalender nicht. Vielleicht hat er gar keine Verpflichtung oder die sind ja auch oft dann gebucht für irgendwelche anderen Sachen oder Flo Hempel für irgendwelche Exhibitions oder irgendwelche Workshops und so weiter. Auch im Voraus lange, vor allem so am Wochenende, da plant man ja erstmal dann vielleicht auch nicht damit, weil man eben mal frei hat und das vielleicht dann auch vergeben hat für andere Sachen. Klar, kann das natürlich auch sein, will ich gar nicht bestreiten, aber Ich denke, der erste Punkt sollte immer sein, das sportliche Geschehen bei der PDC und das andere danach. Klar müssen die alle Geld verdienen, aber der erste Fokus, denke ich, sollte doch immer auf den PDC-Events sein. Aber gut, wir werden es sehen, ja, ob das nächstes Jahr dann anders ist.
Zumal wir ja auch davon ausgehen müssen, dass es ein paar Plätze mehr über die Pro Tour für die WM gibt. Also natürlich liegt ein Flo und ein Kai da auch irgendwie weit zurück, aber dennoch ist es ja einfach auch eine Geschichte. Also du hast von Selbstvertrauen auch gesprochen mit so einer Quali, dass man vielleicht auch ein bisschen was für den Kopf tun kann. Und es gibt auch Spieler, die dann, keine Ahnung, die dann andere Turniere spielen, die dann lokal auch mal was spielen und sagen, ja, dann habe ich mir da halt wieder was geholt, weil ich da halt mal wieder Spiele gewonnen habe. Das ist auch ein Argument. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich da verliere, dann macht es das ja noch schlimmer. Aber gut, das ist dann natürlich vielleicht der falsche Ansatz, davon auszugehen, da könnte ich ja auch stolpern und das wäre ja möglicherweise, dann würden die Leute ja irgendwie, weiß ich nicht, wäre mir der Spott im Netz sicher oder so, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Guck mal, wie es nächstes Jahr dann aussieht. Sollte es diese Regel dann noch weiter geben? Blicken wir auf die Premier League. Abend Nummer 15 in Aberdeen. 15 heißt, wir sind jetzt wirklich kurz vor Ende der Saison und Nathan Aspinall hat in Schottland wirklich einen ganz, ganz großen Big Point gelandet. Er hat seinen zweiten Tagessieg eingefahren. Er bezwingt zunächst Michael van Gerben mit 6:3 im direkten Duell, dann 6:1 gegen Stephen Bunting und dann noch 6:1 gegen Chris Doby. Also für sie Asp hätte es besser gar nicht laufen können, Kevin.
Ja, wichtiges Ding gegen van Gerven. Vier wichtige Finishes waren dabei, Schlüsselmomente, checkt hier 70, 81, 140, Entschuldigung, und 90 für ein 12-Data. Also das waren Momente, die definitiv geholfen haben. Und MVG, da kann man natürlich drüber sprechen, beim Stand von 3:5, 90 Rest, fängt das dann halt über die 18 an, statt den sicheren Weg auf Bull einzuschlagen. Hat nicht funktioniert, Match war danach vorbei. Aspinall dann im Halbfinale problemlos 6:1 gegen Bunting gewonnen, spielt unter anderem 14, 12 und 15 Darts früh schon, hat eine 4:0 Führung. Bunting nutzt seine wenigen Gelegenheiten nicht und das Finale ist dann auch eine ganz klare Geschichte. 6:1 Erfolg gegen Chris Doby. Direktes Break mit einem 89er Finish zum 12-Darter. Hätte enger sein können. Doby vergibt aber immer wieder Chancen, unter anderem auch zum 2:2. Das heißt, Aspinall reichen in diesem Fall auch Werte zwischen 93 und 97, um dieses, um das Schicksal in seine Richtung zu lenken, um diesen Tagessieg zu holen. Da haben andere vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr für diese 5 Punkte tun müssen, aber so war es bei Aspinall. Er hat die Gunst der Stunde genutzt, ist jetzt 4 Punkte vor Michael van Gerven, der jetzt halt den Tagessieg braucht, um nochmal angreifen zu können, um überhaupt nochmal eine Chance auf die Playoffs zu haben. Was anderes funktioniert für ihn nicht mehr.
So sieht es aus, aber der Abend hatte noch andere Geschichten. Wir haben Gavin Price, der im Viertelfinale gegen Stephen Bunting den 5. 9-Darter dieser Premier League-Saison geworfen hat. Es ist auch sein persönlich 5. 9-Darter in der Premier League und sein 7. 9-Darter im TV, hat das Spiel aber dennoch verloren. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, Luke Littler gegen Luke Humphries, 6:3 pro Littler, aber 115,96 gegen 110,01, das ist der höchste kombinierte Average zweier Spieler in diesem Jahr und es ist auch der zweithöchste in der Premier League Geschichte mit 225,97. Wir hatten nur einmal mehr und zwar waren das Peter Wright und Adrian Lewis 2017 mit 228,65. Also ein brutales Niveau. Little geht dann aber trotzdem raus, wie gerade schon erwähnt, dann im Halbfinale auch gegen Chris Doby, der dann das Finale gegen Nathan Aspinall deutlich verloren hat. Rob Cross dann auch schon gegen Doby im Viertelfinale raus. Da war dann auch dessen minimalste letzte Resthoffnung auf die Playoffs dahin. Ja, und die Rangliste sagt natürlich jetzt ganz klar, dass Luke Littler mit 40 Punkten sicher Erster sein wird nach der Gruppenphase und Luke Humphries mit 31 Punkten sicherer Zweiter. Wir haben mit Price auf der 3 mit 24, Espinel auf der 4 mit 24, das kann sich noch drehen, und Van Gerven auf der 5 mit 20 Punkten. Du hast es gesagt, er braucht jetzt den Tagessieg, seinen ersten in dieser Saison, sonst wird er in London nicht mit dabei sein. Hinten kann sich auch noch ein bisschen was verschieben. Doby hat 15 Punkte, Cross und Bunting jeweils 12. Das heißt, da geht es natürlich auch noch um ein bisschen Preisgeld, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also abschenken wird das keiner. Wir haben jetzt am Donnerstag eben den Abend in Sheffield mit den Viertelfinals. 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter. Das bedeutet eben auch, dass Nathan Aspinall direkt gegen Michael van Gerven quasi sich verteidigen kann. Wenn er das Spiel gewinnt, dann ist alles klar. Dann geht es nur noch um die Plätze. Und Van Gerven muss eben erst Aspinall schlagen, dann Bunting oder Littler und dann eben auch noch andere, die dann noch übrig sind. Luke Humphries spielt noch gegen Rob Cross und Gavin Price gegen Chris Doby. Also der letzte Spieltag in Sheffield diesen Donnerstag und dann eine Woche später dann die Playoffs in der O2 Arena von London. Das aus aller Welt haben wir auch noch mitgebracht. Wir beginnen in Asien, in der Mongolei. Turniere 13 bis 16 in Ulaanbaatar. Und wir haben hier zwei Siege zu verzeichnen für den Japaner Motomu Sakai. Auch sehr, sehr interessant. Ich habe den Walk-on gesehen. Ja, sehr, sehr spannend. Der macht sehr viel Stimmung, sehr viel Freude. Das könnte ich mir bei der WM auch sehr gut vorstellen. Sieht auch gar nicht schlecht aus, denn Sakai führt jetzt nach 16 von 24 Events in der Rangliste vor Manluk Lung. Der konnte auch ein Turnier gewinnen. Und Paul Lim ist da Dritter und der Japaner Ryusei Acemoto ist aktuell Vierter. Und das letzte Turnier am Sonntag ging dann an den Filipino Ala Abiabi. Ja, Teilnehmer für die World Series Events in Australien und Neuseeland sind auch bekannt gegeben worden. Das sind jeweils Luke Humphries, Luke Littler, Stephen Bunting, Gavin Price, Damon Hatter und Chris Doby. Wir haben noch zwei freie Plätze, die to be confirmed sind. Die werden jedenfalls aber nicht gehen an Michael van Gerven, Rob Cross und Nathan Aspinall, denn die sind ja aus familiären Gründen nicht mit dabei, haben abgesagt. Bin sehr, sehr gespannt, an wen diese letzten beiden Plätze gehen, wann man die auch dann verkündet. Also so ein Josh Rock könnte ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht ein Johnny Clayton, Martin Schindler vielleicht ja auch, keine Ahnung, was da bis dahin passiert, also wann man das bekannt gibt. Aber ja.
War ja teilweise doch aber auch schon mal so, dass man noch Resultate vom World Matchplay mit
Ja, deswegen, also das ist dann
einbezogen
schon noch
hat.
was möglich, ne? Das sind ja im August die beiden Turniere, also muss man mal abwarten.
Ja.
Da lässt man sich aber was frei, finde ich gar nicht verkehrt. Also finde ich diesmal eigentlich ganz, ganz nett. Dann machen wir den World Cup of Darts, was die Teilnehmer angeht, fix und fertig, denn wir haben jetzt alle Länder beisammen. Die Ungarn und die Italiener, die mussten noch ihre Qualifier suchen. In Ungarn hat man das getan über die Hungarian Super League, indem man da das Finalturnier genommen hat und die beiden Finalisten sich rausgreift. Das sind Györgyi Rihirszky und Gergely Lakatos, also beide auch dann für Ungarn am Start in Frankfurt und Italien. Ja, da hat man auch nochmal so ein Finalturnier gespielt. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass es sehr gut aussieht für Massimo Dante. Das war eigentlich auch, was die Turniere angeht, was die Quali-Turniere angeht, so, aber die haben dann auch noch ein Finalturnier gemacht. Da ist dann Dante ausgeschieden und es wird wieder wie im letzten Jahr Massimo oder auch Max Dalla Rosa, der neben Michele Toretta dann die Farben Italiens vertreten wird, gewinnt das Finale mit 9 zu 3 gegen Andrea Micheletti. Und letztes Jahr waren die beiden im Viertelfinale, davon auch nicht vergessen, Toretta und Dalla Rosa. Also mal sehen, ob sie wieder so ein gutes Turnier spielen werden. Dann haben wir noch die SDC-Tour. Doppelsieg für Stefan Belmont, da gewinnt die Finals gegen Jochen Gaudenz und Carsten Hoffmann. Und bei der WDF haben wir auch noch was zu vermelden. Ulaanbaatar Open, die wurden dann vor dem Asian Tour Block ausgespielt. Und die Mongolian Open, da gehen die Siege an Yuta Yahashi und Mikuru Suzuki. Und Paul Lim gewinnt tatsächlich die Mongolian Open und spielt fast einen neuen Dart. Er verpasst ihn wohl nur ganz knapp am Draht. Also der hört einfach nicht auf, der Hund. Das ist absoluter Wahnsinn. Mikuru Suzuki auch dann hier doppelt erfolgreich. In Neuseeland wurde auch noch gespielt. Hat Valley Singles Siege für Mark Cleaver und Olivia Curran. Und der Phil Taylor hat, habe ich gerade noch gesehen, jetzt auch endgültig sein Karriereende angekündigt. Also Spiel wird ja nicht mehr. Er steht für Meet and Greets noch zur Verfügung. Aber ja, spielend werden wir The Power dann nicht mehr erleben. Also auch nichts Neues, aber auch mal offiziell kam das wohl auch nochmal gerade über die Kanäle raus, weil Modus hat auch noch das so ein nächstes Senior-Event bekannt gegeben, Champion of Champions. Ja. Und dass er dann auch Phil Taylor dann wieder sicherlich als Botschafter und Experte mit dabei sein. Und ja, die Vorschau auf die nächste Woche, was steht an? Wir haben schon gesagt, der letzte Spieltag der Premier League in Sheffield diesen Donnerstag, dann von Freitag bis Sonntag die Dutch Darts Championship in Rosmalen. Wir haben Martin Schindler an 16 gesetzt und Nico Springer, Max Hoppe, Lukas Wenig und Ricardo Petechko mit dabei. Also auch viele, viele Deutsche. Der Hostation Qualifier dafür dann am Donnerstag vorher. Wir haben am Wochenende die DPNZ-Tour in Hamilton, die Turniere 7 und 8. Wir haben die DDV-Bundesliga-Endrunde in Döbeln und wir haben WDF-Events in Litauen, Ungarn und Australien. Das steht alles an und darüber werden wir reden nächste Woche, Anfang nächster Woche bei Shortleg, dem Daten, der Podcast präsentiert von Bulls. Vornehmlich dann natürlich Analyse, Dutch Stars Championship und Vorschau auf die Playoffs der Premier League in London.
Hast du mich hast gar du nicht gefragt, gegen? Ob jetzt hast du mich gar nicht gefragt, ob MVG das noch schafft?
da gehe ich von aus, dass du sagst nein.
Ja, es ist richtig. Aber
also, wir haben es jetzt jede Woche gefragt. Schafft das Van Gerben noch? Dann habe ich letzte Woche Benny gefragt. Und ich war ja auch immer, bin auch immer positiv gegen, also was Van Gerben angeht, bin ich ja doch noch immer etwas positiver eingestellt als vielleicht andere. Also aufschließen kann man zwar Van Gerven natürlich nicht, weil er hat die Qualität, er kann das mal abrufen, aber ich glaube auch nicht, dass er es 3 Spiele schafft. Also das wäre natürlich dann schon auch mental heftig, wenn er das hinkriegt, aber nein, ich glaube auch nicht dran. Dafür ist Espinel auch einfach zu stark gerade.
Ja, okay. Also viel mehr, was anderes hätte ich auch nicht gesagt.
Ja, dann machen wir den Deckel auch drauf, würde ich sagen, auf diese Folge. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche, habt eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss.